So, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zurück zu unserer Serie Hoffnung, die trägt. Die zweite Woche ist angebrochen, der zweite Teil. Herzlichen Dank und vielen Dank für diesen wunderbaren Gesundheitsvortrag. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe gerade heute meine Schnürsenkel gewechselt, weil dort tatsächlich die so aufgerippelt sind, nicht wahr? Ich habe jetzt aber nicht gewusst, dass das an diesen, die heißen nicht Telomere, nicht wahr? Ich werde es jetzt wahrscheinlich immer Telomere nennen. Ich werde mich an das erinnern, was wir heute gehört haben. Vermutlich war das kein Zufall. Schön, dass Sie wieder da sind. Ich weiß nicht, wie Sie die letzten Tage verbracht haben. Vielleicht haben Sie auch schon gewartet auf die Antworten der Fragen, die Sie das letzte Mal gestellt haben. Es sind mehrere Fragen eingegangen. Und aus Zeitgründen können wir heute nur zwei behandeln. Die anderen vielleicht dann noch im Laufe der Woche nochmal mit einfließen lassen. Die erste Frage ist eine sehr interessante Frage. Hätte überhaupt die Option bestanden, dass Adam Nein gesagt hätte? Gab es Alternativen? Also die Idee ist sozusagen, als die Eva mit der Frucht in der Hand und begeistert zu Adam kommt und sagt, ich habe davon gegessen, ich fühle mich so wunderbar, ich fühle schon mich halb wie ein Gott oder in dem Fall wie eine Göttin. Und Adam das sieht. Und die Bibel sagt uns, er war nicht verführt. Er hat also die Verführung der Schlange in dem Maße nicht selbst gehört. Und er sieht jetzt die Eva auf ihn zukommen. Hat er die Option gehabt, Nein zu sagen? Man könnte die Frage auch erweitern, hatte die Eva die Option, Nein zu sagen? Und die Antwort ist ganz simpel. Ja. Weder Eva noch Adam waren durch irgendetwas gezwungen, Gottes Gebot zu übertreten. Ganz im Gegenteil. Die Bibel sagt uns in 1. Mose 2, als Gott sie vor die Wahl stellte. Denn eine Wahl brauchten sie, um überhaupt freie Menschen zu sein. Man kann ja nicht Gott von ganzem Herzen lieben, wenn es keine Option gibt, ihn nicht zu lieben. Und so hat Gott ihnen die Wahl gegeben, ob sie ihm folgen möchten oder nicht. Und die Bibel berichtet uns, dass Gott das nicht so gemacht hat, dass er einen Baum erlaubt hat, als den Baum, von dem sie essen dürften, und alle anderen waren verboten, so wie wir das vielleicht machen würden oder vielleicht denken, vielleicht von Gott. Es war auch nicht so, dass er die Hälfte der Bäume erlaubt hat und die Hälfte verboten hat, sondern er hat es ihnen so einfach wie möglich gemacht, damit quasi die Versuchung von dem einen Baum zu essen, der verboten war, so gering wie möglich ist. Denn wir lesen in 1. Mose 2 und dort in Vers 9. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung. Und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. All die anderen Bäume hatten ja das, was der Baum der Erkenntnis auch hatte. Sie sahen alle gut aus, sie haben alle gut geschmeckt. Und Gott wollte auch Adam und Eva Weisheit geben. Dass Adam und Eva die Möglichkeit gehabt hätten, Nein zu sagen, wird aus vielerlei Dingen sichtbar. Wenn Gott dann in den Garten kommt und sie konfrontiert, da spricht er sie so an, als ob sie noch gar nicht gesündigt hätten. Er zeigt ihnen also damit die Möglichkeit, dass sie eigentlich das hätten gar nicht tun müssen. In 1. Mose 3 heißt es an der Stelle, als Gott ihn dann fragt, den Menschen, wo bist du? Und er sagt, ich fürchtete mich, als ich deine Stimme hörte, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Dann sagt Gott zu ihm, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Die Idee ist, dass Gott quasi ihm spiegelt, das ist doch eigentlich, hast du das wirklich gemacht? Damit, also wir, natürlich wusste Gott, dass es passiert, aber er will ihm damit quasi suggerieren, damit hätte man eigentlich gar nicht richtig rechnen können. Es ist doch so unnötig gewesen. Und dass tatsächlich die Option immer bestanden hat, auch sich der Sünde entgegenzustellen, wird ganz deutlich im Leben von Jesus Christus. Der kam nämlich auf die Welt unter anderem, es gab tausend Gründe, warum er auf die Welt kam, und die wichtigsten haben natürlich mit unserer persönlichen Erlösung zu tun, aber unter anderem auch deswegen, um zu zeigen, dass man auf die Versuchung des Satan Nein sagen kann. Und wenn man seine Konfrontation mit dem Satan vergleicht mit der von Adam und Eva, ist ein großer Unterschied. Adam und Eva waren nicht hungrig und in einem Paradies von unglaublich vielen schönen und tollen Früchten, während Jesus für fast 6 Wochen hungerte und fastete in einer Wüste. Und das Interessante ist, dass Adam mit all den Vorteilen, er war ja ein sündloses Wesen, hatte noch eine völlig vitale Lebenskraft. Ich glaube, er war größer und lebenskräftiger als alle Menschen, die wir heute kennen. Adam hat mit all seinen Vorteilen trotzdem die Möglichkeit gehabt, Nein zu sagen. Also Nein zu Gott zu sagen. Er hat die Möglichkeit gehabt zu sündigen. Und Jesus hat in der Wüste mit all den Nachteilen, die gegenüber Adam hatte. Er hatte eine Menschheit angenommen, die jetzt von 4000 Jahren Sünde gekennzeichnet war. Er war hungrig, er war fast am Ende seiner Kräfte. Und er hat in der Tatsache, dass er dreimal der Versuchung widerstanden hat, übrigens mit einem einfachen "Es steht geschrieben". Nicht, weil er Gott war, nicht, weil er gesagt hat, ich brauche das sowieso nicht, sondern weil er genau das tat, was auch Eva und Adam hätten tun können. Sie hätten einfach sich auf Gottes Wort berufen können. Sie hätten auf Gottes Wort sich verlassen können. Sie hätten direkt zu Gott beten können. Sie hätten ihn rufen können. Und alle Kraft der Versuchung wäre dann verschwunden gewesen. Übrigens ist das, was auch für uns gilt. Weil Jesus für uns gestorben ist, weil er für uns den Satan besiegt hat, bietet auch er uns die Möglichkeit an, dass wir Nein sagen können zur Sünde, Nein sagen können zur Versuchung. Die Bibel sagt in 1. Korinther 10 und dort Vers 13, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Was lernen wir? Selbst unter den besten Bedingungen ist es möglich zu sündigen. Und selbst unter den schlimmsten Bedingungen ist es möglich, mit Gottes Kraft und durch sein Wort nicht zu sündigen. Die Wahl liegt letztendlich immer bei uns. Und eins ist sicher, wenn Adam und Eva nicht gesündigt hätten, dann hätte es diese Erde auch gegeben und sie wäre ein sehr viel schönerer Ort gewesen. Und eins ist noch sicher. Wenn Adam und Eva zwar gesündigt hätten, aber die Menschen danach die Lektion Gottes in Anspruch genommen hätten und danach sich immer nach Gottes Wort gerichtet hätten, wäre die Welt trotz mancher Makel immer noch ein weitaus besserer Platz. Und in diesem Sinne ist es, glaube ich, wichtig für uns, dass wir die Entscheidung fällen, jeden Tag aufs Neue uns Jesus Christus zu übergeben und wissen dürfen, dass durch den Heiligen Geist wir eine Entscheidung haben, Tag für Tag uns für das Gute und gegen das Böse entscheiden zu können. Die zweite Frage, die gestellt worden ist, und die kann sehr kurz beantwortet werden: Was ist mit dem Wort Gesicht gemeint, das an verschiedenen Stellen der Bibel vorkommt? Und ich gehe mal davon aus, dass hier nicht das Gesicht gemeint ist, das eine Nase und 2 Ohren und 2 Augen hat, sondern dieser Begriff, der in der Prophetie oft vorkommt, Gesicht. Und die Antwort ist ja einfach, das Wort Gesicht im Deutschen meint so etwas wie eine Vision. Sowas wie das kann manchmal in einem Traum sein, ist aber oft auch sozusagen an einem Tag, wenn der Prophet vom Geist der Weissagung erfüllt wird und Dinge sieht, die Gott ihm offenbart, dann spricht die Bibel oft von einem Gesicht. Deswegen wurden im alten Israel, in alter Zeit vor allem, die Propheten auch die Seher genannt. Sie sahen Dinge, die man normalerweise nicht sehen konnte. Gott hatte ihnen spezielle Dinge offenbart und deswegen heißt das Wort Gesicht. Und wir werden gleich noch ein neues Gesicht in dieser Hinsicht studieren. Damit kommen wir auch schon zum Thema heute Abend, Zeit für Gerechtigkeit, wo stehen wir im Strom der Zeit? Wir wollen uns heute wieder etwas mit dem Propheten Daniel beschäftigen und tatsächlich so einem Gesicht, das der Daniel gehabt hat, nicht in einem Traum, sondern in einer Vision, die er an einem Tag gehabt hat. Und bevor wir mit diesem Thema beginnen, das uns zeigen möchte, wo ist so unsere Zeit im großen Ablauf der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte und vor allem, wann ist die Zeit für echte Gerechtigkeit? Bevor wir dieses Thema studieren, wollen wir gemeinsam mit einem Gebet starten und ich lade Sie alle dazu ein, wenn Sie möchten, auch sitzen zu bleiben, dass wir gemeinsam beten können. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir heute Abend diese Vortragsreihe Hoffnung, die trägt, fortführen können und dass wir in deinem Wort lesen können. Wir möchten dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns sprichst und dass wir etwas erkennen über die Gerechtigkeit, die du uns anbietest und auch für die du sorgen wirst. Wir möchten dich bitten, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir leben und was die entscheidende Botschaft für unser Leben heute ist. Bitte sprich du durch dein prophetisches Wort zu uns, sei du unser Lehrer und hab Dank, dass du alle Störende fernhalten wirst und dass du verheißen hast, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt, sondern ausführen wird, wozu du es gesandt hast. Wir bitten dich, dass wir etwas mehr von Jesus verstehen und seine Bedeutung für unser Leben. In seinem Namen beten wir. Amen. Als wir uns das letzte Mal getroffen haben, am Donnerstagabend, haben wir ja über das Kapitel Daniel 9 gesprochen. Sie erinnern sich vielleicht noch an dieses lange Gebet, das der Daniel dort gebetet hat, als er über die Sünden seines Volkes, noch seine eigenen Sünden nachdachte, über die Gefangenschaft in Babylon und seinem Wunsch, frei zu werden und Freiheit zu erleben. Und wir haben dieses Gebet uns angeschaut, so ein bisschen auch den biblischen Hintergrund und dann auch die Antwort, die ja kam, während er noch redete, als der Engel Gabriel kam und ihm in wenigen skizzierten Versen zeigte, wie Gott das Problem der Sünde ein für alle Mal lösen würde, nämlich durch diese 490 Jahre, die für das Volk Israel und für die Stadt Jerusalem bestimmt waren, währenddessen der Messias kommen würde, der den Bund bestätigen würde, der gesalbt werden würde, der dann der die Schlacht und Speisopfer aufhören lassen würde. Und wir haben gesehen, wie all das sich im Leben von Jesus Christus erfüllt hat, der genau im richtigen Jahr, 27 nach Christus, getauft wurde, im 15. Jahr des Tiberius, wie Lukas sagt, der genau nach 3,5 Jahren gestorben ist am Kreuz, wodurch die Opfer unnötig wurden. Und interessant ist, wenn wir da nochmal einsteigen, dass der Daniel hier sagte, als der Gabriel zu ihm kommt und ihm da diese Antwort gibt: Ja, während ich noch redete und betete, rührte mich der Mann Gabriel an, den ich anfangs im Gesicht gesehen hatte. Die Idee ist hier, dass er diesen Gabriel zuvor schon einmal gesehen hatte. Zu einem früheren Zeitpunkt war Gabriel schon mal in einem Gesicht ihm erschienen. Als Daniel jetzt hier gebetet hatte und Gabriel ihm erscheint, erkennt er ihn wieder. Und es gibt noch einen Hinweis darauf, dass diese Vision, die wir letzte Woche studiert haben, eigentlich quasi eine Fortsetzung war von einer anderen Vision, von einem anderen Gedanken, den Daniel schon im Hinterkopf gehabt hatte. Als nämlich hier der Gabriel zu ihm sagte: Über dein Volk und über deine heilige Stadt sind 70 Wochen bestimmt. Da haben wir darüber gesprochen, wann diese 70 Wochen, also was die 70 Wochen sind, nämlich diese 490 Jahre. Ja, 70 Wochen sind 490 Tage, ein Jahr für einen Tag. Wir haben angeguckt, wann die begonnen haben. Wir haben angeguckt, was so die Elemente waren. Aber was der Engel hier auch sagt, ist, dass diese 70 Wochen bestimmt waren. Und das Interessante ist, dass das hebräische Wort im Grundtext stammt von einer Grundform, die heißt Chatak. Und vielleicht können wir das alle mal gemeinsam sagen. 1, 2, 3. Chatak, genau. Und Chatak, lernen wir ein bisschen Hebräisch heute, Chatak meint genau das, wie es klingt, nämlich abgeschnitten. Chatak. Ja? Diese 490 Jahre waren von irgendetwas Chatak abgeschnitten. Nur, wir haben am Donnerstag nur die 490 Jahre betrachtet, ja, so schön wie sie sind und so begeisternd und so spektakulär. Aber sie sind eigentlich nur Chatak, nämlich abgeschnitten von etwas Größerem. Und wenn man Zeit abschneidet, dann macht das sehr viel Sinn, dass das von einem größeren Zeitabschnitt abgeschnitten sein muss. Und genau das wollen wir uns heute anschauen, was sozusagen der größere Rahmen war, in der diese so spektakuläre 490-Jahr-Prophezeiung eingebettet ist. Und dazu müssen wir uns genau das Gesicht anschauen, das der Daniel bereits erwähnt hatte, auf das er sich hier bezieht. Einige Jahre zuvor hatte er ein Gesicht, eine Vision. Es heißt hier: Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belsazar erschien mir Daniel ein Gesicht, eine Vision. Und was er dort sah, war recht interessant. Er sah zunächst einmal einen Widder. Er sagt hier: Und ich sah, ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder. Der hatte zwei Hörner und beide Hörner waren hoch, aber das eine war höher als das andere. Und das höhere war zuletzt emporgewachsen. hat sich gewundert, was das bedeutet. Ja, so ein Witter mit so ungleichen Hörnern. Und dann sagt er weiter, ich sah, wie der Witter gegen Westen, Norden und Süden stieß. Und kein Tier konnte auf ihm bestehen und niemand konnte aus seiner Gewalt erretten, sondern er tat, was er wollte und wurde groß. Also sieht diesen merkwürdigen Witter mit zwei unterschiedlich großen Hörnern, wobei die unterschiedlich gewachsen sind, der offensichtlich aus Osten kommt, weil er geht nach Westen, nach Norden und nach Süden. Und während er so alles besiegt, wird er sehr groß. Und dann schaut der Daniel und sieht plötzlich ein anderes Tier. Kein Witter, sondern ein Ziegenbock. Während ich nun Acht gab, siehe, da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Also fast so, als ob er fliegen würde. Der Bock aber hatte ein ansehnliches Horn zwischen seinen Augen. Und jetzt kommt es zum Kampf der Tiere. Es heißt hier, und er kam zu dem Widder, der zwei Hörner hatte, den ich vor dem Fluss hatte stehen sehen, und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an. Das heißt, dieser Ziegenbock, der sieht den Widder und irgendwie treibt ihn das um. Er wird hochrot vor Wut sozusagen und kämpft gegen diesen Widder. Und der hat keine Chance. Daniel sagt weiter, ich sah, wie er nahe an den Witter herankam und sich erbittert auf ihn warf und den Witter schlug und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Und da der Witter nicht stark genug war, um ihm standzuhalten, warf er ihn zu Boden und zertrat ihn. Was für ein merkwürdiger, blutiger Traum. Und niemand rettete den Witter aus seiner Gewalt. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß, also noch größer als der Witter. Als er beim stärksten war, zerbrach das große Horn. Und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf nach den vier Himmelsrichtungen hin. Also das Horn zerbricht und plötzlich gibt es da vier andere Hörner. Merkwürdig. Vers 9 und 10. Und aus einem von ihnen wuchs ein kleines Horn hervor, das tat außerordentlich groß gegen den Süden und gegen den Osten und gegen das herrliche Land. Also wir hatten diesen großen Witter, dann hatten wir diesen über die Maßen großen Ziegenbock und jetzt haben wir ein außerordentlich großes, eigentlich ein kleines Horn, das außerordentlich groß tut, gegen Süden, gegen Osten, gegen das herrliche Land. Und es wagte sich bis an das Heer des Himmels heran, wird immer spektakulärer, und warf von dem Heer und von den Sternen etliche auf die Erde und zertrat sie. Was ist dieses Horn? Der Daniel fragt sich ganz verzweifelt, was soll das bedeuten? Selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er empor und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg. Also das Wort Opfer steht eigentlich gar nicht im Text, ist aber jetzt erstmal egal. Und die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt und das Heer wurde dahingegeben samt dem Beständigen wegen des Frevels. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und sein Unternehmen gelang ihm. Also das fing ja sehr interessant an und wurde dann immer merkwürdiger, bis der Daniel merkt, hier geht es ums Ganze, hier geht es um wesentliche Dinge, hier geht es um einen Kampf, der förmlich gegen den Himmel geführt wird, ein Kampf gegen die Wahrheit. Und dann hört er hier einen Heiligen reden und ein anderer Heilige fragte den Betreffenden, der redete, wie lange gilt dieses Gesicht, nämlich das von dem beständigen und dem verheerenden Frevel, dass sowohl Heiligtum als auch Opferdienst der Zertretung preisgegeben wird. Das klingt für uns vielleicht ganz interessant. Für einen Juden muss das dramatisch gewesen sein. Das muss wie ein Fußtritt auf die Seele gewesen sein. Das Heiligtum und der Opferdienst wird der Zertretung preisgegeben. Für einen Juden war das Heiligtum und der Opferdienst, das war das Zentrum ihres Glaubens. Wir haben ja das Heiligtum ausführlich studiert. Wir haben gesehen, wie das Heiligtum eigentlich den Erlösungsplan offenbarte. Und selbst die Juden, die noch nicht genau wussten, wie der Messias heißen würde und dass er am Kreuz sterben würde, sie ahnten ja schon durch das, was dort im Alten Testament stand, dass das Heiligtum die Offenbarung des Charakters Gottes war. Sie ahnten, dass das der Weg war. Sie wussten, dass das der Weg war, durch den Glauben mit Gott Versöhnung haben zu können. Und dieses Heiligtum, diese Idee des Opfers und des Heiligtums, dieses Sinai to go, wie wir gelernt haben, sollte zertreten werden. Wie lange? Und die Antwort kam bis zu 2300 Abenden und Morgen. Dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden. Nun, das gerechtfertigt klingt ein bisschen trocken theologisch. Das Wort bedeutet eigentlich wieder in Ordnung bringen, wieder ins Recht bringen, wieder reinigen, wieder wieder ordentlich machen, wieder so herstellen, wie es mal gewesen ist. Und Daniel war ziemlich perplex. Es geschah aber, als ich Daniel das Gesicht sah und es zu verstehen suchte. Vielleicht können Sie sich mit Daniel ein bisschen identifizieren, nicht wahr? Man sieht das und liest das und denkt, meine Güte, was in alles in der Welt soll das bedeuten? Siehe, da stand einer vor mir, der aussah wie ein Mann. Und ich hörte über dem Ulai, das ist der Fluss, an dem dort der Daniel diese Vision hatte, ein Fluss übrigens, Nebenbemerkung, der auch in der Geschichte uns bekannt ist, aus Kaltschrifttexten. Dort gab es eine große Schlacht der Assyrer gegen Elam, das ist eine andere Geschichte. Ich hörte über dem Ulai eine Menschenstimme, die rief und sprach, Gabriel, erkläre diesem das Gesicht. Das ist derselbe Gabriel, der dann Jahre später zu Daniel kommt, als Daniel betet. Und deswegen sagt Daniel dann Jahre später, ich sah wieder den Gabriel, den ich damals im anderen Gesicht schon mal gesehen hatte. Gabriel, der Engel, sollte ihm erklären, was es mit dieser merkwürdigen Vision auf sich hatte. Und das tat er dann auch. Da kam er an den Ort, wo ich stand. Als er aber kam, erschrak ich so sehr, dass ich auf mein Angesicht fiel. Denn das war offensichtlich nicht nur ein Mann, es war ein Engel. Offensichtlich ist Gabriel einer der wichtigsten Engel im Himmel. Er kommt in der Bibel immer dann vor, wenn es ganz besonders wichtig wird. Vor allem, wenn es um Jesus selbst geht. Wir sehen ihn im Neuen Testament als denjenigen, der die Geburt Jesu und der wichtigsten Ereignisse um die Geburt Jesu ankündigt. Wir haben ihn gesehen in Daniel 9 als denjenigen, der die Lebensgeschichte Jesu vorausgesagt hat, Jahrhunderte vorher. Und auch hier erscheint er. Es muss also auch wieder um Jesus gehen. Und er sprach zu mir, du solltest wissen, Menschensohn, dass das Gesicht sich auf die Zeit des Endes bezieht. Das konnte Daniel schon mal verstehen, denn er selbst hatte dem Nebukadnezar viele Jahrzehnte vorher schon mal, als er noch jung war, dem Nebukadnezar, dem Großkönig von Akkad, Nabukodonosor II., gesagt, aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnis offenbart, der hat den König Nebukadnezar wissen lassen, was am Ende der Tage geschehen soll. Und Daniel hatte damals ja, wir haben das in einem der ersten Abende uns angeschaut, so ganz im breiten Pinselstrich die Weltgeschichte von der Zeit des Neubabylonischen Reiches bis zur Wiederkunft Jesu skizziert. Bis ans Ende der Tage. Und wenn der Gabriel jetzt sagt, diese Vision bezieht sich auf die Zeit des Endes, dann wusste Daniel, Widder und Ziegenbock und dieses Horn und das Zertreten des Heiligtums ist nicht nur in meiner Zeit. Das ist nicht nur meine Generation, sondern das geht bis weit in die Zeit des Endes hinein. Bis vielleicht zur Wiederkunft oder kurz davor. Weiter heißt es in Daniel 8, und er sprach, siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird. Denn es bezieht sich auf die, und jetzt Achtung, auf die bestimmte Zeit des Endes. Also nicht nur irgendwie so die allerletzte Zeit oder die Zeit des Endes, sondern da gibt es eine bestimmte Zeit, eine Zeit, die irgendwie definiert ist, die exakt ist, die man klar benennen kann, eine bestimmte Zeit des Endes. Der Daniel war jetzt wahrscheinlich schon vorher hellauf interessiert. Was hat es mit diesen Symbolen auf sich? Und Gabriel beginnt ihm das jetzt nach und nach auszulegen, ihm zu erklären. Er sagt, der Widder mit den beiden Hörnern, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Als Daniel diese Vision hat, sind die Babylonier noch am Regieren, in den letzten Jahren, aber sie sind noch am Regieren. Der letzte König Nabonid ist gerade König, sein Sohn Belsatzer ist da de facto Herrscher. Und dem Daniel wird jetzt gesagt, der ja vorher schon wusste, dass ein zweites Reich kommen wird, mit Namen wird ihm jetzt dieses Reich benannt. Das Doppelreich der Könige der Meder und Perser. Wir haben das ja schon gesehen, die waren tatsächlich ein Doppelvolk. Man sieht das hier noch an diesem Relief in Persepolis und an anderen Orten, wo diese Meder und Perser hier ganz friedlich nebeneinander zu sehen sind. Sie waren quasi auf Augenhöhe. Allerdings hat sich mit der Zeit das Gewicht mehr zugunsten der Perser verschoben. Die Perser waren später so viel mehr bedeutender als die Meder, dass man dann in aller späterer Zeit eigentlich nur noch von den Persern sprach und nicht mehr von den Medern und Persern. Das heißt, eines der beiden Hörner war etwas höher als das andere. Aber wir hatten ja gesehen, dass das höhere Horn zuletzt emporgewachsen war. Wenn man sich die Frühgeschichte der Meder und Perser anschaut, dann sieht man, dass am Anfang die Meder eine große Konföderation im Zagrosgebirge gewesen sind, mit vielen Stämmen und mit vielen Völkerschaften unter sich, und die Perser eher so ein Vasallenstaat gewesen sind, dort ganz unten in Anshan, und eher so der Juniorpater gewesen sind in dieser Koalition. Und das ging so mehrere Königtümer lang. So ungefähr drei Könige der Meder hat es gegeben, bis dann das auf die Perser überging. Der erste von ihnen war dann der General Kyros, der dann später König wurde. Und dann blieb die Königsherrschaft bei den Persern. Das Horn, das später emporkam, wurde dann höher als das erste. Hier sehen wir noch so eine der berühmten Inschriften in Behistun im heutigen Iran, wo der König Darius beschreibt, wie all die Lügenkönige gefangen nimmt in drei Sprachen, Altpersisch, Elamisch und Babylonisch. Wer war jetzt dieser Ziegenbock mit diesem ansehnlichen Horn? Daniel hat sich vielleicht gefragt, ist das vielleicht Ägypten? Ist das vielleicht, sind das vielleicht die Lüder? Obwohl, ja, die waren schon in Schwierigkeiten mit den Medern und Persern zu der Zeit. Wer kann das sein? Ja, kommen vielleicht die Skythen mal wieder aus der Steppe, aus dem heutigen Russland? Wer ist dieser Ziegenbock? Und die Antwort muss ihn ziemlich schockiert haben. Der zottige Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Und das große Horn zwischen seinen beiden Augen, das ist der erste König. Nun, wir lesen das und denken, naja, Daniel muss sich sehr gewundert haben. Daniel war einer der größten Staatsmänner seiner Zeit. Er kannte sich bestens aus in internationaler Diplomatie und er wusste, Griechenland ist gar kein Königreich. Und zwar seit geraumer Zeit. Griechenland ist eine Landschaft, da wo heute immer noch Griechenland ist, nicht wahr? Und halt auch in der Westtürkei, bestehend aus sehr vielen Stadtstaaten. Die nannte man Polis. Und die meisten dieser Stadtstaaten hatten vor geraumer Zeit ihre lokalen Stadtkönige schon weggeschmissen und wollten von Königen nichts mehr wissen. Die hatten inzwischen die Demokratie eingeführt, wo das Volk herrscht, nicht wahr? Das ist ja in der Schweiz auch ganz berühmt, nicht wahr? Die Demokratie, die Herrschaft des Volkes. Da waren die Athener schon sehr weit. Es gab zwar noch einzelne Regionen, wo es lokale Könige gab, wie zum Beispiel Kyrene in Nordafrika oder zum Beispiel Sparta, da gab es aber zwei Könige gleichzeitig. Und von einem König in Griechenland konnte gar nicht die Rede sein, weil die zwar alle den gleichen Sport liebten, dieselbe Sprache sprachen und auch zum selben Orakel gingen, aber ansonsten ganz verfeindet waren. Die waren noch niemals eine Nation gewesen. Wer würde auf die Idee kommen, zur Zeit von Daniel zu glauben, dass es ein König von Griechenland geben würde? Das war völlig absurd. Überdies merkten dann irgendwann, als dann die Perser an der Macht waren, dass es dort an der Grenze ihres Reiches so kleine Stadtstaaten gab, die jetzt nicht besonders groß erschienen und die man sich leicht einverleiben konnte. Als dann die Perser an der Macht waren, entschieden die sich, wir wollen auch noch die griechischen Städte erobern. Und jeder, der Daniel 8 kannte, muss wohl gezittert haben, denn wenn die Griechen jetzt von den Persern erobert werden, dann gibt es vielleicht nie wieder irgendein Griechenland. Und wie soll sich die Prophezeiung überhaupt erfüllen? Ist ja unmöglich. So hat der Großkönig Darius eine Flotte ausgerüstet. Die sollte nach Griechenland segeln, 492 vor Christus. Die ist allerdings am Berg Athos mitten im Meer untergegangen. Das hat natürlich den Großkönig von Persien gar nicht gejuckt. Der hat zwei Jahre später eine weitere Armee geschickt, die dann auch in Griechenland landete. Und zwar an einem berühmten Ort, den Sie vielleicht kennen. Die landeten in Marathon. Schon mal das Wort Marathon gehört? Ja, das kennen Sie von Olympia, aber nicht aus Geschichte. Marathon ist ein Ort. Was dort passiert war, die Perser marschierten dort auf, landeten dort an dieser Bucht und trafen auf die Armee der Athener. Und es geschah etwas, mit dem niemand vorher gerechnet hätte. Hätte man drauf gewettet, hätte man viel Geld gewonnen. Die Athener waren in der Lage, die gesamte persische Streitmacht wieder zurückzuwerfen. Viele Geschichtswissenschaftler glauben, das hat Europa werden lassen. Ansonsten wäre Europa auch so nahöstlich geworden. Naja, wie auch immer, das ist eine andere Frage. Aber als dieser Sieg errungen war und die Perser sich auf ihre Schiffe zurückzogen, hatten die griechischen Generäle Angst, also die athenischen, nicht die griechischen, aber die athenischen Generäle Angst, dass die Perser vielleicht um dieses griechische Festland herumfahren könnten und vielleicht dann Athen anzugreifen. Und so sandten sie einen Läufer aus, der die Stadt Athen warnen sollte. Raten Sie mal, wie lang der Weg von Marathon nach Athen ist. Genau, 42, noch was Kilometer. Der lief um sein Leben, buchstäblich, brachte die Nachricht, wir haben gewonnen, Achtung vor den Persern, und fiel tot zusammen. Der erste Marathonläufer. Das Ganze war also ein ziemlicher Rückschlag für die Perser. Die waren natürlich jetzt sehr genervt, dass diese kleinen Stadtstaaten da sich nicht einnehmen ließen. So 10 Jahre später wurde das Unternehmen nochmal gestartet, jetzt unter dem Großkönig Xerxes. Und der ließ nichts anbrennen, er brachte die größte Armee, die die Welt bis dahin gesehen hatte, so sagt Herodot, auf. Also Herodot nennt Zahlen, die sind astronomisch, aber es muss unglaublich gewesen sein. Und diese riesige Völkerschaften, die in dieser Armee jetzt angetrieben wurden, um Griechenland einzunehmen, die mussten dann über den Hellespont beim Bosporus, die mussten über das Meer. Und da sollten Brücken gebaut werden. Das ging erst schief. Da hat Xerxes sich so geärgert, dass die Brücken nicht funktioniert haben, dass er das Wasser bestrafen wollte. Wie bestraft man das Wasser? Ganz richtig. Man stellt einige Soldaten ins Wasser und gibt ihnen den Befehl, das Wasser auszupeitschen. Ja. Das ist kein Scherz. Da stand der Xerxes auf dem Felsen, hat sich das angeschaut, wie seine Soldaten das Wasser bestrafen. Also die Soldaten haben vielleicht gedacht, unser König hat eine Macke, nicht wahr? Aber das nächste Mal jedenfalls hat der Brückenübergang funktioniert und diese riesige Armee ist in Nordgriechenland eingefallen, hat alles verwüstet. Einige griechische Stadtstaaten und Gebiete haben sich den Persern sofort angeschlossen. Aber es gab einige, die wollten nicht aufgeben. Unter ihnen gehörten die Athener und auch die Spartaner. Und sie wussten, die Perser müssen auf dem Weg weiter nach Süden an einer engen Stelle vorbei, bei den sogenannten Thermopylen. Und da war es zu antiker Zeit nur 300 Meter, 100 Meter, eine relativ enge Stelle. Und man konnte diesen Engpass sehr gut verteidigen. Denn egal wie viele Leute man hat in der Armee, wenn es eng wird, kann man halt nur nacheinander gehen. Und so standen die Griechen tagelang dort an diesem Engpass und hielten diese unfassbar große Menge der Perser auf, bis dann irgendwann ein Grieche den Persern einen Tipp gab, dass man auch um den Berg herumgehen könnte. Und als das die Griechen merkten und wussten, dass sie jetzt in der Falle sind, zogen sich alle zurück, bis auf 300, die sagten, wir halten hier die Stellung. Ihr alle könnt gehen und könnt Griechenland retten. Wir wissen, wir werden hier nicht lebend wegkommen. Aber wir bleiben hier, um euch allen den Schutz zu geben. Nicht wahr? Das war natürlich der berühmte König Leonidas mit seinen 300 Spartiaten, die sich geopfert haben. Ganz interessante Geschichte. Naja, jedenfalls, die Perser kamen und verwüsteten Griechenland. Die haben die Akropolis in Athen in Brand gesteckt, haben alles in Schutt und Asche gehauen. Und es sah schon so aus, als ob Griechenland als Zivilisation untergehen würde, als plötzlich, und das war sehr überraschend, in einer Seeschlacht bei Salamis die Perser geschlagen worden sind. Der Xerxes hatte sich wieder auf so einen Thron gesetzt, an die Bucht und wollte das Spektakel sehen und war dann ganz beleidigt, dass seine Leute verloren haben. Hat sich umgehend wieder nach Persien zurückgezogen, seine Armee zurückgelassen. Und wer die biblische Geschichte kennt, den wird es interessieren, dass im nächsten Jahr dann aus lauter Frust die Esther geheiratet hat. Das passt da nämlich chronologisch rein. Aber die zurückgelassene Armee war jetzt relativ führungslos und die Griechen waren in der Lage, die Perser dauerhaft zu vertreiben. Die Perser kamen dann nie wieder. Und diese kleinen griechischen Stadtstaaten, zum Teil Demokratien, waren in der Lage, ihre Freiheit zu bewahren. Die haben dann wieder alles aufgebaut. Das ist eine große klassische Epoche der Griechen. Und man konnte jetzt wieder ahnen, vielleicht wird es ja noch was mit der Prophezeiung vom Daniel. Ja? Vielleicht wird das ja irgendwann doch noch mal was. Wenn die jetzt noch mehr Macht bekommen und mehr wirtschaftlichen Aufschwung, vielleicht können die irgendwann mal die Perser besiegen. Aber Pustekuchen, stattdessen hatten die Griechen mehr Gefallen am Bürgerkrieg, haben sich ungefähr 30 Jahre lang im Peloponnesischen Krieg fast völlig ausgerottet, ganz dramatisch. Am Ende hatte Sparta gewonnen, aber Griechenland war völlig geschwächt. Und diese drei großen Zentren, Athen, Sparta und Theben, waren in ständiger Feindschaft und niemand konnte irgendwie sie einen, sodass auch Persien völlig ohne Sorge sein musste. Bis eines Tages hier im Norden ein halbgriechisches Volk, das größtenteils aus Bauern bestand und eigentlich immer so das schwächste Glied in der Kette gewesen war, einen König bekam, der was auf dem Kasten hatte. Das war Philipp II. Und der revolutionierte die Militärtaktik der Makedonen. Er führte die sogenannte makedonische Phalanx ein und mit der, die rollte durch ganz Griechenland, eroberte einen Stadtstaat nach dem anderen. Und er war derjenige, der jetzt als ganz Griechenland unter seine Macht zu bringen versuchte. Das hat er sich dann in Korinth mit allen griechischen Stadtstaaten getroffen und gesagt, schaut her, wir werden jetzt gemeinsam gegen die Perser ziehen. Gesagt, aber nicht getan, weil Philipp II. Starb und einen jungen Mann als Sohn hinterließ, den Sie wahrscheinlich gut kennen, nämlich Alexandros Omegas, Alexander der Große. Der war noch so jung, dass die Leute erst gar nicht glaubten, dass er König sein könne. Aber er wurde dann sehr schnell sehr berühmt, weil er die griechischen, die gemeinsamen griechischen Armeen als König durch die gesamte bekannte Welt führte. Innerhalb von nur einer Generation war plötzlich das eingetreten, was Daniel lange, lange, lange Zeit vorhergesagt hatte, was zur Zeit von Daniel politisch und geschichtlich völlig unglaubwürdig erschien. Das ist eine interessante Lehre. Manchmal lesen wir Dinge in der biblischen Prophetie, die scheinen mit der gegenwärtigen politischen Lage vielleicht nicht so hundertprozentig konform zu gehen. Wenn das jemals Ihnen passiert, erinnert sich an diese Geschichte. Wir können gar nicht so schnell denken, wie plötzlich Dinge in der Welt sich verändern und die Prophetie sich plötzlich erfüllt. Wir haben die Geschichte angeschaut, wie er dann hier Tyrus erobert hat an unserem ersten Abend. Was ganz interessant ist, und es wird nur von einem Geschichtsschreiber erwähnt, nämlich von Josephus, der sagt nämlich, dass Alexander der Große auf seinem Weg Richtung Süden, Richtung Ägypten, an Jerusalem vorbeikam und dann die Bewohner von Jerusalem es natürlich mit der Angst zu tun bekamen, weil sie wussten, was er mit den anderen Städten gemacht hat. Und so sandten sie eine Delegation ihm entgegen, als er nach Jerusalem kam und baten quasi um Frieden, quasi so kapituliert, und haben ihm gesagt, Alexander, wir haben was für dich. Schau mal hier. Haben ihn dann zum Tempel geführt und haben ihm, so sagt Josephus, die Schriftrolle von Daniel 8, was wir heute gerade Abend studieren, die Schriftrolle von Daniel 8 geöffnet und gesagt, schau mal hier, hier steht von einem Propheten, der schon vor langer Zeit gelebt hat, ja, dass auf die Meder und Perser die Griechen kommen würden mit einem großen König. Rate mal, wer das ist. Das bist du. Unser hebräischer Prophet hat schon viele Generationen vor dir dich konkret hier vorhergesagt. Das ist doch toll, oder? Alexander war so begeistert, er hat die Stadt Jerusalem stehen lassen und den Juden große Vorteile gegeben. Es lohnt sich, biblische Prophetie zu kennen. Kann buchstäblich Leben retten. Aber dann heißt es, der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß. Als er beim stärksten war, ist dieses Horn zerbrochen. Wir haben, glaube ich, die Geschichte schon gehört, wie Alexander der Große in Babylon sich zu Tode gesoffen hat. Und als er im Sterben lag, als er von Fieberkrämpfen geschüttelt wusste, die letzte Stunde ist gekommen, haben sich alle seine Generäle, es waren so um die 20, um sein Bett versammelt. Denn das Problem war, Alexander der Große hatte noch keinen legitimen Sohn. Er hatte zwar einen Sohn, den Herakles, der war allerdings mit einer Konkubine. Und da waren die Griechen damals noch moralisch, zumindest dem Schein nach, dagegen, so etwas zu akzeptieren. Und sein legitimer Sohn, den er mit der persischen Prinzessin Roxanne hatte, der war noch nicht geboren. Der konnte also buchstäblich nicht regieren, weil er war noch an der Nabelschnur. Und jetzt stellen ihm die 20 Generäle oder so die Frage, Alexander, wer soll das Reich für dich weiterführen? Und der große, brillante Alexander sagt etwas sehr Dummes. Er sagt, der Stärkste, der Beste. Jetzt raten Sie mal, wer von den 20 Generälen wohl den Eindruck hatte, dass er gemeint ist? Richtig, alle 20. Es kam zu einem mehrere Jahrzehnte fassenden Bürgerkrieg, der so lange dauerte, bis fast alle sich gegenseitig umgebracht hatten. Auch die gesamte Familie und Nachkommenschaft des Alexander ist draufgegangen. Es blieben am Ende nach einer großen Elefantenschlacht, als man sogar Elefanten aus Indien noch anbrachte, 4 Generäle übrig, die sich verschworen hatten, das Königreich von Alexander in 4 Teile aufzuteilen. Hier haben wir die 4, die sogenannten Diadochen, die Nachfolger. Ptolemäus nahm den Süden, er nahm Ägypten. Kassander nahm das Hauptland, hier Griechenland, Makedonien. Lysimachos bekam Thrakien und Teile hier von Kleinasien. Und der Seleukos, der die Elefanten aus Indien angeschleppt hatte, um ihren letzten Widersacher, den Antigonus, zu besiegen, der bekam hier den Löwenanteil, den ganzen Osten. Später hat sich das alles verschoben und verändert, aber das Reich wurde original aufgeteilt auf 4 Könige, genauso wie Daniel es vorhergesagt hatte. Und dann sollte ein kleines Horn kommen, das außerordentlich groß war. Eine weitere Macht, über die wir heute hier nur ganz wenig sagen werden. Wir wissen schon aus unserem Daniel 2 Studium, dass auf die Griechen die Römer folgten. Und diese Römer, die eroberten dann natürlich ebenfalls die Welt. Und interessant ist, dass von dieser römischen Macht dann behauptet wird, dass sie nicht nur in bestimmte Himmelsrichtungen gehen, nicht wahr, nicht nur nach Süden und nach Osten zum herrlichen Land, was ein Symbol dafür war, dass Israel, das Land Palästina, auch erobert wurde, sondern dass es auch plötzlich sich religiös betätigen würde und gegen das Heiligtum und gegen die Wahrheit zu kämpfen wagen würde. Und wenn man sich die Geschichte anschaut, stellt man fest, dass das Römische Reich irgendwann eine Transformation durchmachte, die wir am Freitagabend in aller Ausführlichkeit behandeln. Deswegen werde ich hier nur ganz kurz das erwähnen, ohne darauf einzugehen. Am Freitagabend werden wir uns über diesen Wechsel vom Römischen Reich zum geistlichen Römischen Reich, zum römischen Kirchenstaat mehr unterhalten. Aber das Rom der Kaiser wurde in der Geschichte zum Rom der Päpste. Und die waren es, die jetzt nicht nur Weltpolitik betrieben, sondern vor allem auch gegen die biblische Wahrheit kämpften und vor allem die Idee des Heiligtums bekämpften. Die heilige Wohnung, das Heiligtum, über das haben wir gesprochen letzte Woche und gesehen, dass es im Himmel ein tatsächliches Heiligtum gibt, wo Jesus als unser Hohepriester für uns wirkt und den Erlösungsplan anwendet. Und in Rom wurde es dann Usus, folgende Idee zu verkündigen. Der menschliche Priester hat die Macht der Schlüssel oder Macht zur Befreiung des Sünders aus der Hölle, um ihn würdig für das Paradies zu machen. Und Gott selbst ist verpflichtet, dem Urteil der Priester zu folgen. Daniel hatte vorher gesagt, dass in Rom diese Idee entstehen würde, gegen das Heiligtum zu kämpfen. Wie hat Rom gegen das Heiligtum gekämpft? Es hat ein Ersatz geschaffen für den eigentlichen Priesterdienst von Jesus. Denn die Bibel sagt uns, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich Jesus Christus. Wir können direkt zu Jesus kommen, wir müssen zu keinem Priester gehen, keine Beichte ablegen, sondern wir können zu Jesus direkt gehen. Wenn ein Mensch aber behauptet, dass er Mittler ist, dann kommen die Menschen zu ihm und nicht mehr zu Jesus. In dem Sinne kann man also gegen das himmlische Heiligtum kämpfen, ohne dort zu sein. Vielleicht kann ich das mal ganz einfach so illustrieren. Stellen Sie sich vor, Sie möchten gegen meine Vorträge hier kämpfen. Sie möchten meine Vorträge sabotieren. Da gibt es eine einfache Methode. Also bitte nicht machen, aber Sie stellen sich morgen Abend vor die Halle und kündigen einen schönen Grillabend an, dort vor der Halle. Ja? Und haben da alles schon fertig, nicht wahr? Und sagen den Leuten, sie sollen lieber dort zu ihrem Grillabend kommen, statt zum Vortrag. Dann haben sie meinen Vortrag sabotiert, ohne dass sie überhaupt hier diesen Raum betreten haben. Weil sie die Interessenten abgelenkt haben an einen anderen Ort. Und genau das ist das, was eigentlich das römische System der Anbetung macht. Es lenkt Menschen von Jesus weg auf menschliche Priester. Wir haben einen hohen Priester, zu dem wir kommen können, denn dort bei ihm gibt es Barmherzigkeit und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Es geht ja in Daniel 8 um dieses Heiligtum. Das soll ja dann irgendwie gereinigt oder gerechtfertigt werden. Offensichtlich ist wohl jahrhundertelang die Idee vom Heiligtum beschmutzt worden. Die Idee von einem hohen Priester im Himmel niedrig gehalten worden, sodass die meisten Menschen, selbst wenn sie sich Christen nannten oder glaubten, der Bibel zu folgen, von der Idee eines himmlischen Heiligtums und eines hohen Priesters, der dort für sie wirkt, gar nichts gewusst haben. Ich hörte einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger fragte, wie lange? Das ist also die Frage, wie lange dauert dieses Gesicht von den Tagen der Meder und Perser? Wann wird das Heiligtum, das über Jahrhunderte hinweg durch Rom so in Mitleidenschaft gezogen worden ist, weil es unterdrückt worden ist, die Botschaft vom Heiligtum, wann wird das wieder bekannt gemacht werden, sozusagen? Und es heißt hier, bis zu 2300 Abenden und Morgen. Nun, zunächst einmal müssen wir fragen, was bedeutet Abend und Morgen? Wenn man die erste Seite der Bibel sich anschaut, da liest man, es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Abend und Morgen, zweiter Tag, Abend und Morgen, dritter Tag. Abend und Morgen ist eine andere Ausdrucksweise für Tage. Und jetzt sind wir schon ein ganzes Stück weiter, denn wir alle wissen, ein Tag in der Prophetie, haben wir am Donnerstag gelernt, steht für ein Jahr. Also sind das 2300 Jahre. Das ist ein gewaltiger Zeitraum. Aber die Frage ist natürlich, wann gehen die los? Wo starten die? Man kann ja nicht einfach irgendwo beginnen. Ja? Wann gehen diese 2300 Jahre los, damit wir wissen, wann sie zu Ende sind? Ab wann? Daniel hätte das auch gern gewusst. Aber als Gabriel ihm so alles erklärt und sagt, schau mal hier, der Widder ist der Medo-Persien und der zottige Ziegenbock, das ist Griechenland und das Horn ist der erste König, Alexander der Große. Und dann gibt es dieses kleine Horn, das außerordentlich groß tut, gegen das Heiligtum, nicht wahr? Erklärt ihm alles Mögliche. Dann kommt er zu diesen 2300 Abend und Morgen und sagt, was aber über das Gesicht von den Abend und Morgen gesagt worden ist, das ist wahr. Und du sollst das Gesicht verwahren, denn es bezieht sich auf fernliegende Tage. Das bedeutet mit anderen Worten, es ist sehr interessant, sehr wichtig, aber es ist in der Zukunft. Da kann man jetzt nicht so viel mit anfangen, oder? Mit dieser Antwort erstmal. Und Daniel versteht nicht, was das bedeutet. Er wusste, was der Widder ist, er wusste, was der Ziegenbock ist. Er hatte eine ungefähre Ahnung, was wohl dieses kleine Horn jetzt so machen möchte. Aber er wusste nicht, was haben diese 2300 Abend und Morgen, was hat das mit auf sich? Und deswegen sagt der Daniel, wie wir am Anfang gesehen haben, sagt der Gabriel in Daniel 9, die wir am Anfang gesehen haben, jetzt bin ich ausgegangen, um dich Verständnis zu lernen. Was du jetzt in Daniel 9 lernen wirst, wird dir helfen, diese 2300 Abende und Morgen zu verstehen. Verstehe das Gesicht. Und gemeint ist Daniel 8. Verstehe das, was du damals nicht verstanden hast. Wir haben ja gelernt, die 70 Wochen sind was? Sie sind hebräisch? Chatak, genau. Abgeschnitten. Und jetzt braucht man nicht viel Vorstellungskraft haben. Diese 490 Jahre sind Chatak. Die sind abgeschnitten von welchen Jahren? Offensichtlich von den 2300 Jahren. Und jetzt sind wir der Lösung schon relativ nahe. Denn wir wissen, wann die 70 Wochen, die 490 Jahre, wann die angefangen haben, das haben wir letztes Mal ausführlich studiert mit diesen Erlassen der persischen Könige. Wir wissen, es startete im Jahre 457 vor Christus. Wir haben dann auch gesehen, wie sich das alles erfüllt hat. Im Jahre 27 die Taufe, das Kreuz, 31 nach Christus. All das passt durch die Lebensdaten Jesu präzise. Und wenn man das dann weiterrechnet mit simpler Addition, kommt man auf das Jahr 1844. Das ist nicht mehr Antike, das ist nicht mehr frühes Mittelalter, das ist relativ nahe an unserer Zeit. Nebenbei gesagt, es ist das am weitest reichende Datum in der gesamten biblischen Prophetie. Die bestimmte Zeit. In der Zeit des Endes, Nun, was um alles in der Welt soll uns das sagen? Was genau passierte denn 1844? Übrigens ein sehr interessantes Jahr in der Geschichte, wer das mal genau studieren will, ist einiges passiert. Aber uns interessiert, was hier die Bibel für ein Ereignis im Blick hat. Und dazu gibt es eine interessante Parallele im Buch Daniel in Kapitel 7. Dort wird dasselbe Ereignis mit anderen Worten beschrieben, nämlich so: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß, das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000 mal 1000 dienten ihm und 10.000 mal 10.000 standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Das Gericht setzte sich. Diese Reinigung des Heiligtums muss irgendetwas zu tun haben mit dem Gericht. In Prediger 12, Vers 14 heißt es, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, es sei gut oder böse. Die Bibel kennt die Idee eines Gerichtes. In Daniel 7 heißt es weiter, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und dieser Begriff ist aus dem Neuen Testament gut bekannt. Eine Person hat immer wieder für sich in Anspruch genommen, dieser Sohn des Menschen zu sein. Sein Name war Jesus. Hier wird beschrieben, wie auf den Wolken des Himmels Jesus zu Gott, dem Vater, kommt. Der gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Und es heißt, sein Königtum wird nie zugrunde gehen. In diesem Gericht wird Jesus zum König gekrönt. Und wir haben schon gelernt, dass wenn Jesus wiederkommt, er mit einer Krone auf dem Kopf kommt, mit vielen Kronen. Er ist der König der Könige bei seiner Wiederkunft. Wenn also Jesus im Gericht zum König gekrönt wird, und er bei der Wiederkunft als König kommt, gibt es nur einen logischen Schluss. Das Gericht muss vor der Wiederkunft stattfinden. Für die meisten Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigen, ist es meistens so, dass sie denken, wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es Gericht oder danach oder so. Aber hier sehen wir, dass das Gericht, in dem Jesus gekrönt wird, vor der Wiederkunft stattfinden muss, weil er als gekrönter König kommt. Das Gericht findet vorher statt. Und Sie ahnen jetzt wahrscheinlich schon seit wann? Seit 1844. Denn wenn Jesus kommt, sagt er, und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Mit anderen Worten, dann wird die Belohnung gegeben. Dann wird nicht erst Beweisaufnahme vollzogen. Dann wird das Urteil vollstreckt. Ewiges Leben oder Verdammnis, wie wir das ja schon im Vortrag über die Wiederkunft gesehen haben. Nun, vielleicht sagen Sie, ja, aber das Gericht, das betrifft mich nicht. Ja? Ich bin nicht Teil dieses Gerichtes, das betrifft bestimmt andere. Nun, Paulus sagt, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Hier kommt die, weiß nicht, ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist, wir sitzen alle im selben Boot. Niemand von uns kann sagen, Gericht interessiert mich nicht, brauche ich nicht. Wir kommen alle in dieses Gericht. Nun, dazu wollen wir jetzt noch ein paar simple Fragen stellen. Erstmal, wo findet das Gericht statt? Ja, weiß nicht, ob Sie schon mal vor ein Gericht geladen worden sind. Wenn man vor Gericht erscheinen muss, muss man ja wissen, wo muss ich hin? Also, wo findet das Gericht statt? Wir haben ja gesehen, dass hier Throne aufgestellt wurden. Offensichtlich eine himmlische Szene. Das Gericht, so können wir aus all dem dieser Beschreibung entnehmen, findet im Himmel statt und findet wohl offensichtlich in Verbindung mit dem Heiligtum statt. Throne wurden aufgestellt. Jetzt muss man sich Folgendes überlegen. Wenn ein Thron aufgestellt wird, dann gibt es eine einfache Schlussfolgerung. Er stand dort nicht schon immer, oder? Wenn man jetzt einen Thron nimmt und man stellt ihn dort auf, dann stand er vorher woanders. Vielleicht haben Sie gedacht, der Thron Gottes ist unbeweglich, steht immer an derselben Stelle wie die menschlichen Throne. Dem ist nicht so. Der Thron Gottes, so sagt Hesekiel, hat Räder. Mit der Idee sozusagen, dass Gott überall sein kann. Gottes Thron ist beweglich Und wenn man sich die Johannes-Offenbarung anschaut, da, wo er den Thron zu seiner Zeit sieht, also zur Zeit des Neuen Testamentes, zur Zeit kurz nach der Himmelfahrt Jesu, da beschreibt er den Thron und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron. Wenn Sie sich erinnern, sieben Feuerfackeln, das klingt wie Heiligtum, nicht wahr? Das Heiligtum, eine kleine Skalierung der himmlischen Realität. Die sieben Feuerfackeln waren im Heiligen, nicht im Allerheiligsten. Und der Thron Gottes war offensichtlich hier zur Zeit des Neuen Testamentes, als Jesus in den Himmel auffuhr, im Heiligen. Throne wurden aufgestellt. Der Thron bewegt sich an einen anderen Ort. Wir haben schon gelernt, dass es einen Tag gab im Jahr, wo im jüdischen Heiligtumsdienst der Priester nicht im Heiligen war, sondern vom Heiligen in das Allerheiligste ging. Nämlich dort, wo die Bundeslade war. Das war der Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Das war der Tag, an dem alle Sünden vom Heiligtum gereinigt wurden. Vielleicht können Sie sich erinnern an diese Analogie, dass wir gesagt haben, das Heiligtum ist wie ein Mülleimer. Da kommt der Müll unserer Sünde hinein, aber irgendwann muss auch der Mülleimer gereinigt werden. Wir lesen nach 2300 Abend und Morgen, dass Heiligtum wiederhergestellt, wieder gereinigt werden soll. Also 1844 soll das Heiligtum gereinigt werden. Und just in dieser Zeit soll das Gericht beginnen, wo die Throne aufgestellt werden vom Heiligen, so schlussfolgern wir, ins Allerheiligste. Nun, wer klagt mich in diesem Gericht an? Die Antwort ist simpel. Der Teufel wird genannt der Verkläger unserer Brüder und er verklagte sie Tag und Nacht. Der Satan, der mir sagt, oder seine Dämonen, Christopher, du kannst diese Sünde begehen. Es wird nichts Schlimmes daraus kommen. Und ich sie dann getan habe, ist derselbe Satan, der dann mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, schau mal, was er getan hat. Schau mal, wie böse es ist. Den kannst du nicht in den Himmel nehmen. Das nächste Mal, wenn wir uns anschicken, verführen zu lassen, erinnern Sie sich, derselbe Satan, der die Sünde so schmeichelhaft macht, wird später sagen, genau wegen dieser Sünde darfst du ihn nicht in den Himmel nehmen. Er klagt uns an. Nun, gibt es Zuschauer bei diesem Gericht? Ein gutes Gericht muss ja eigentlich öffentlich sein. Und die Antwort in der Bibel ist ja. Und zwar nicht wenige. Tausendmal Tausende und Zehntausendmal Zehntausende werden hier in dieser Gerichtsszene beschrieben. Und wir wissen aus der Offenbarung, dass das eine Formulierung für die Engel um den Thron ist. Jetzt werden Sie sich fragen, was haben die Engel damit zu tun? Ich werde es Ihnen sagen, es ist ganz einfach. Stellen Sie sich vor, Sie wohnen in einem kleinen Häuschen oder in Ihrer Wohnung, in Ihrem Wohnviertel, in Ihrer Umgebung und Sie hören, dass die Stadt, in der Sie wohnen, ein Programm hat, wo ehemalige Verbrecher, die aus dem Gefängnis entlassen werden, die sich gebessert haben und rehabilitiert sind, dass die jetzt just in ihre Wohngegend angesiedelt werden sollen. Und zwar eine ganze Menge davon. Ja, die kommen da alle jetzt hin. Und die dürfen da jetzt eine Wohnung bekommen, ein Haus bauen. Wäre Ihnen das egal? Eher nicht, oder? Sie hätten schon ein Interesse daran, zu wissen, ob diese freigelassenen Verbrecher wirklich ihr Leben geändert haben, oder? Ich glaube, den Engeln geht es auch so, als Gott den Plan offenbart hat, wir holen Menschen in den Himmel. Die haben sich gefreut, aber sie haben wahrscheinlich auch Fragen gehabt. Wenn wir die jetzt hochholen, wenn wir die jetzt zu uns holen, wer garantiert uns, dass die nicht diesen ganzen Unsinn mit der Sünde wieder von vorne anfangen hier? Wir haben ja schon ein Drittel unserer Freunde deswegen verloren. Die Engel haben also ein berechtigtes Interesse, um festzustellen, ob diejenigen, die am Ende ewiges Leben bekommen werden, es auch wirklich zu Recht bekommen. Ja? Was ist der Maßstab in diesem Gericht? Nach welchem Maßstab wird geurteilt? Auch hier ist die Bibel sehr eindeutig. Die sagt, redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Es sind die 10 Gebote. Deswegen heißt es, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus, denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen. In dem Gericht Gottes liegen die 10 Gebote als Maßstab da. Sein Wesen, Gottes Charakter, wie wir es gelernt haben, was er am Sinai offenbart hat, das ist der Maßstab im Gericht. Es ist das Gesetz der Freiheit, denn es beginnt ja mit den Worten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Im Grunde genommen zeigt sich im Gericht, wer die Freiheit angenommen hat und wer in der Freiheit geblieben ist. Das ist die Idee im Gericht. Denn der wird gerne aus Liebe Gottes Gebote halten. Nun, vielleicht geht es Ihnen bei diesem Gedanken, dass vor all dem ganzen Universum Ihr Leben unter die Lupe kommt, verglichen wird mit den 10 Geboten und der Satan daneben steht, um Sie anzuklagen. Vielleicht bekommen Sie ein wenig Angst. Wie soll ich denn das überstehen? Oder gibt es hier jemanden, der sagt, oh, stört mich gar nicht, mein Leben ist so rein, ich denke, da habe ich nichts zu befürchten. Nun, habe ich einen Anwalt? Gibt es da jemanden, der für mich spricht? Und die Bibel sagt deutlich, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Das Wort Fürsprecher bedeutet, dass jemand für mich spricht. Mit anderen Worten, wenn das Gericht tagen sollte, tagt und mein Name aufkommen sollte, und es heißt, jetzt geht es um Christopher Kramp, dann steht jemand auf, nämlich Jesus, und spricht für mich. Vorausgesetzt, ich habe ihn zu meinem Freund gemacht. Ich habe ihn als meinen Erlöser, als meinen Fürsprecher akzeptiert und angenommen. Jesus Christus, der Gerechte. Jetzt können wir uns schon entspannen, nicht wahr? Denn wenn Jesus mein Fürsprecher ist, wenn er für mich spricht, dann hat der Satan keine Chance. Also, wer ist der Richter? Satan klagt mich an, die Engel schauen zu, Jesus ist mein Fürsprecher, wer ist also der Richter? Gott, der Vater, könnte man denken, oder? Aber die Bibel sagt, denn der Vater richtet niemand, sondern das Gericht, alles Gericht, hat er dem Sohn übergeben. Ja, Moment mal, Jesus ist doch mein Anwalt. Er ist auch mein Richter. Es heißt, und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Weil er in allem versucht worden ist, wie wir in ähnlicher Weise. Deswegen heißt es, wir müssen alle vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. Ganz ehrlich, wenn Sie vor Gericht angeklagt sind und Ihr Freund, der noch nie einen Fall verloren hat, Sie verteidigen darf und am Ende das Urteil sprechen wird, haben Sie dann noch Angst vor dem Gericht? Alles, was Sie jetzt nur sicherstellen müssen, ist, dass Ihr Freund auch wirklich Ihr Freund bleibt und Sie Ihren Freund nicht verärgern. Das ist die eigentliche Botschaft. Wir müssen also nicht die ganze Zeit als Christen dann irgendwie denken, meine Güte, jetzt ist Gericht, oh, was mache ich nur? Wir müssen mit Jesus leben und dann kommen wir sicher durchs Gericht. Jesus ist unsere Sicherheit. Die Idee ist übrigens etwas, was aus dem hebräischen Rechtsdenken kommt, dass man nur dann jemanden verurteilt, wenn sogar der Anwalt die Überzeugung ist, dass der Angeklagte wirklich schuldig ist. Nun, wie werden wir dort offenbar? Wir können ja nicht alle in den Himmel transportiert werden, um dort unseren Gerichtsprozess zu erleben. Denn während wir hier sprechen und sitzen und hören, seit 1844 bis kurz vor Wiederkunft, tagt dieses Gericht. Also wie geht das praktisch vor sich? Es heißt, die Bücher wurden geöffnet. Da gibt es Bücher. Und diese Bücher enthalten, was wir getan haben. Die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Stellen Sie sich vor, da gibt es eine riesige Bibliothek mit lauter Aufzeichnungen über unser Leben. Das Wort Bücher ist wahrscheinlich so die zur biblischen Zeit modernste Technologie. Vielleicht würden wir heute sagen, vielleicht da gibt es ein paar DVDs mit dem kompletten Spielfilm unseres Lebens. Und der wird untersucht. Jesus sagt, denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werden wird und nichts ist geheim, das nicht bekannt werden und an den Tag kommen wird. Gott wiegt unsere Taten, aber nicht nur unsere Taten, es geht auch um unsere Worte. Wir werden Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort. Aber nicht nur unsere Worte, sondern sogar das, was wir gewollt haben, unsere Motive. Es gibt ja manchmal Dinge, da haben wir was, vielleicht kennen Sie das, wir haben was Böses vor, aber wir kommen gar nicht dazu, ja, weil wir irgendwie von außen verhindert werden. Dann sagen wir vielleicht, oh, ich bin so ein guter Mensch, ich habe es ja nicht getan. Aber Gott weiß auch, was wir vorgehabt haben. Er kennt unsere Absichten. Er kennt unsere Gedanken. unsere Gesinnung. Das heißt eigentlich, dass auch das mit dem Video ist noch nicht wirklich, noch nicht ganz passend. Da muss es noch eine Technologie geben, die noch besser ist, nicht wahr? Wo sogar Motive und Gedanken und Gesinnung exakt wiedergegeben werden im Gericht. Siehe, das ist von mir aufgeschrieben, ich will nicht schweigen, sondern vergelten eure Sünden. Aber es hat nicht nur die negative Seite, nicht nur alle unsere schlechten Taten und unsere Worte und unsere Sünden sind aufgezeichnet, sondern die Bibel spricht auch von einem Gedenkbuch für die, die seinen Namen hochachten, die sein auserwähltes Eigentum sind, die er verschonen möchte, die ihm dienen. Gott weiß auch, was wir für ihn getan haben. Und dass er einen Unterschied macht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Die Bibel sagt, sammle meine Tränen in deinen Schlauch, stehen sie nicht in deinem Buch. Wir vergießen nicht eine einzelne Träne, ohne dass sie aufgezeichnet wird. Gott kennt jeden Kampf. Er weiß, wo wir herkommen. Er weiß, wo wir geboren sind. Er weiß, was unser Hintergrund ist. All das berücksichtigt er. Er schert nicht alle über einen Kamm. Aber trotz alledem, mit all dem Guten, was vielleicht auch aufgezeichnet ist, werden wir alle zugeben, die Liste unseres Lebensberichtes ist wahrscheinlich ziemlich erschreckend, oder? Wer von uns würde gern einen Spielfilm über sein eigenes Leben sehen, der nicht von Hollywood gedreht ist, sondern einfach als Dokumentation das wiedergibt, was passiert ist? Stellen Sie sich vor, im Himmel gibt es so eine Videothek mit all den Spielfilmen. Das ist wahrscheinlich schlimmer als jede Schmuddelecke in der Videothek. Kein Wunder, dass die Bibel sagt, das Heiligtum muss gereinigt werden. Das muss da raus. Und dazu gibt es ein weiteres Buch, das Buch des Lebens. Und dieses Buch ist etwas anders, denn in diesem Buch stehen Namen. Also Bücher mit Taten können wir uns ja vorstellen. Ja, da so Bücher, da steht alles drin, was der Christopher gemacht hat. Aber ein Buch, in dem nur Namen stehen? Wer von uns hat schon mal versucht, die Bibel ganz durchzulesen? So von vorne. Okay. Wer ist in 1. Mose 5 gescheitert? Das ist da, wo steht, und Adam zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte den, und der zeugte den. Es steht immer noch, wie alt sie wurden, nicht wahr? Name nach Name, nach Name, nach Name und nach Name. Man denkt sich, meine Güte, was soll denn das? Ich würde gerne ein paar Geschichten lesen, ein paar Ereignisse, ein paar Erlebnisse. Wer will denn einfach eine Aneinanderreihung von Namen lesen, oder? Übrigens, das Buch 1. Chronik beginnt so mit 9 Kapiteln, nur Namen. Man fragt sich, meine Güte, was soll das denn? Wenn das zum ersten Mal vorkommt, wird es ein Buch genannt. Ein Buch voller Namen. Ein Geschlechtsregister. Mit Abstand das langweiligste, was es gibt in der Bibel. Aber in Wirklichkeit etwas ziemlich Spektakuläres. Warum? Frage, wie kommt man in ein Geschlechtsregister? Was muss man tun, um in einem Geschlechtsregister verzeichnet zu sein? Man muss geboren werden, ganz genau. Das heißt, wenn man geboren wird, wird man eingeschrieben. Das war damals so üblich, so ähnlich wie heute beim Einwohnermeldeamt oder so. Wenn man geboren wird, dann gibt es eine Urkunde, nicht wahr? So und so ist heute geboren und dann steht man irgendwo und man ist dann Bürger der Stadt, Bürger des Kantons, Bürger des Bundeslandes, was auch immer die politische Ordnung ist. Man hat Bürgerpflichten und Bürgerrechte, weil man geboren worden ist. Man ist eingeschrieben und steht in irgendeiner Liste. Die Bibel verwendet dieses Bild auch für den Himmel. Sie sagt nämlich, sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu 10.000 von Engeln und zu der Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind. Mit anderen Worten, es gibt nicht nur eine Einwohnerliste von Amriswil und eine von Stuttgart und eine von Jerusalem damals. Es gibt auch ein Geschlechtsregister sozusagen, eine Einwohnermeldeliste sozusagen von Neu-Jerusalem. Deswegen sagt der Paulus, unser Bürgerrecht ist im Himmel. Jeder Christ hat eine doppelte Staatsbürgerschaft, mindestens. Jeder, der wirklich Jesus folgt, hat ein tatsächliches Bürgerrecht im Himmel. Die Idee bei diesem Buch des Lebens ist, es ist das Geschlechtsregister von Neu-Jerusalem. Nun, Jesus sagt, darüber sollten wir uns freuen. Freut euch aber lieber darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Die Frage ist, wenn ich in ein irdisches Geschlechtsregister eingetragen werde, weil ich geboren werde, wie komme ich jetzt in dieses himmlische Geschlechtsregister? Jesus sagte zu Nikodemus: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn wir wiedergeboren werden, wenn wir mit Jesus von vorne anfangen, wird unser Name in ein Buch geschrieben, das nur Namen enthält, das aber nicht langweilig ist. Denn jeder Name, der dort drin steht, bedeutet, dass diese Person ein Recht hat, einmal in Neu-Jerusalem im Himmel und auf der neuen Erde zu leben. Jesus sagt, wer aus Wasser und Geist geboren wird, der wird in das Reich Gottes eingehen können. Wir werden einem anderen Abend das noch ausführlicher behandeln, die aus dem Geist geboren sind. Die Frage ist, lieber Freund, liebe Freundin, heute Abend steht dein Name dort in diesem Buch. Der steht da nicht einfach, weil du Mensch bist, sondern der steht dann da, wenn du von Neuem geboren bist. Und das ist keine mysteriöse Erfahrung. Das ist, wenn man sich eingesteht, ich muss in meinem Leben von vorne anfangen. Ich möchte mit Jesus leben, so wie wir es in den letzten Vorträgen auch schon behandelt haben. Zum Schluss ein letzter Abschnitt der Bibel, der genau dieses Gericht beschreibt, wie es eigentlich wirklich gemeint ist. Und er ließ mich den hohen Priester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Das ist diese Idee vom Gericht, nicht wahr? Du kannst ihn nicht in den Himmel nehmen, er ist zu schlecht, er hat all das gemacht. Schau an, was er getan hat, das ist furchtbar. So jemanden kann man nicht ewiges Leben geben. Da sprach der Herr zum Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich, er, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Das ist eine meiner Lieblingsstellen hier. Stellen Sie sich vor, Sie sind am Lagerfeuer. Ich weiß nicht, wer gerne mal am Lagerfeuer ist. Ja, man hat so ein bisschen vielleicht Stockbrot oder so. Und während man am Lagerfeuer sitzt, fällt Ihnen Ihr nagelneues iPhone in das Lagerfeuer. Was würden Sie tun? Gibt es jemanden her, der reingreifen würde? Vielleicht nicht. Je nachdem, wie sehr man es mag, nicht wahr? Vielleicht gibt es ein paar Dinge, für die man in das Feuer greift, oder? Weil es einem so wichtig ist. Mal ganz ehrlich, wer greift nach einem Brandscheit, um es aus dem Feuer zu holen? Also wer sitzt an einem Lagerfeuer und sagt, dieses Stück Holz dort, was dort brennt, das möchte ich gerne retten. Wer greift ins Feuer, um ein Stück Holz rauszuholen? Jesus. Jesus ist ans Kreuz von Golgatha gegangen, um so einen schwachen, sündigen Menschen, wie ich es bin, zu retten. Er hat ins Feuer gegriffen, um einen Brandscheid herauszuholen. Jetzt, wenn man das schon macht, wenn man ins Feuer greift, um Holz rauszuholen, wird man dann das Holz leichtfertig wieder zurückschmeißen? Wenn man schon so viel investiert hat, so viel riskiert hat, wenn man die Schmerzen ertragen hat, um diesen Brandscheid rauszuholen, und dann sagt ihr mir, das ist ein bisschen angekokelt hier, nicht wahr? Schmeiß zurück. Jesus sagt, nein. Ich schmeiß meine Gläubigen nicht so schnell wieder weg. Der Joshua hatte zwar unreine Kleider an, so heißt es hier, Joshua hatte unreine Kleider an, aber er stand doch vor dem Engel. Er hatte nicht die Möglichkeit gehabt, sich selbst rein zu machen. Er stand unrein da, aber er stand vor Jesus. Oder vielmehr gesagt, Jesus stand vor ihm. Und so kann jeder von uns Jesus als seinen Freund, Schöpfer, Erlöser, Fürsprecher, Richter, Zeugen annehmen, sodass, wenn Jesus mein Erlöser ist, sein Leben für mein Leben gilt. Wenn er mein Fürsprecher ist, seine Worte für meine Worte gelten. Wenn er für mich eintritt, er mich mit seinem Blut bedeckt. und zeigt, wie die Freundschaft mit ihm mein Leben verändert hat und verwandelt hat. Was Gott dann tut, ist unglaublich. Im Heiligtum war es so gewesen, dass symbolisch das Heiligtum gereinigt wurde. Die Sünden wurden aus dem Heiligtum übertragen auf einen Sündenbock, der in die Wüste geschickt worden ist. Wir werden da später noch am Wochenende drauf kommen. Aber die Idee war, das Heiligtum war gereinigt. Die Bücher, die all die Sünden von mir persönlich enthalten, und übrigens auch ihre Sünden, die sollen gereinigt werden. Hinter jeder Sünde, die ich begangen habe, kann stehen vergeben, 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 vergeben. Es kann sein, ich habe eine bestimmte Sünde begangen und ich habe sie Jesus bekannt und da steht vergeben, geschrieben mit dem Blut Jesu. Aber was ist, wenn ich diese Sünde dann doch 10-mal begehe, ohne Jesus um Verzeihung zu bitten? Was nützt mir die Vergebung dann, wenn ich dann von Jesus wieder abgefallen bin? Aber wenn die Bücher aufgetan werden und egal wie schlimm die Sünden sind, die dort beschrieben sind, wenn dort steht vergeben, vergeben, weil er an Jesus festgehalten hat und sich täglich für Jesus entschieden hat, das Blut seine Sünden bedeckt, dann kann Jesus diese Sünden austilgen, herausschneiden. Aus dem Video all die Szenen herausschneiden, so als wären sie nie passiert. Die Sünden werden ausgetilgt. Das ist, was das Gericht tut. In Sacharja heißt es, und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und er zu ihm sprach, er siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Das Gericht, liebe Freunde, ist gute Nachricht. Und das Gericht ist das letzte große Ereignis im Himmel vor der Wiederkunft. Der letzte Abschnitt des Erlösungsplanes. Und die Bibel sagt mit sicherem prophetischen Blick voraus, dass es 1844 begonnen hat. Wir leben in der Zeit des Gerichtes. Jesus kommt bald. Und er möchte auch in deinem Leben all das austilgen, was sich angesammelt hat. Dem Sacharja ist gesagt worden, der Engel des Herrn versicherte dem Jeschua eindringlich und sprach, so spricht der Herr der Herrscher, wenn du in meinen Wegen wandelst und meinen Dienst treu und eifrig versehen wirst, sollst auch du mein Haus regieren und meine Vorhöfe hüten und ich will dir Zutritt geben unter diesen, die hier stehen. Lieber Freund, liebe Freundin, kennst du Jesus? Hast du Jesus als deinen Erlöser angenommen, dass wenn dein Name einmal aufgerufen wird, dein Buch aufgeschlagen wird, deine DVD aus dem Videoregal des Universumsarchivs gezogen wird, dass Jesus für dich eintritt, dass er aufstehen wird und sagt, ich spreche für ihn. Er ist mein Freund. Ja, er hat all das getan, aber er hat es bereut. Er hat mit mir zusammengelebt und mein Leben, mein Blut, meine Gnade bedecken dies und haben ihn verändert, sodass wir diese Sünden herausschneiden können. Wer von uns möchte heute Abend sagen, ich möchte Jesus als meinen Erlöser, meinen Fürsprecher, meinen Anwalt und meinen Richter, als meinen Freund annehmen. Ist das unser Wunsch heute Abend? Gott sei gelobt. Noch einmal wollen wir aufstehen zum Gebet und damit den Abend abschließen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du zu uns gesprochen hast durch dein Wort. Und danke, dass wir sehen können, dass es Zeit für Gerechtigkeit gibt, dass diese Welt nicht immer weiter in ihrer Ungerechtigkeit weitermachen wird, sondern dass es eine Wiederkunft geben wird und vor dieser Wiederkunft ein Gericht, das für Gerechtigkeit sorgt und das entscheiden wird, wer dich so sehr geliebt hat, dass er auch ewiges Leben haben kann, weil er dir geglaubt hat und mit dir so verbunden war, dass du in ihm wirken konntest. Herr, wir möchten dich bitten von ganzem Herzen, dass wenn unser Name aufkommt, dass du, Herr Jesus, für uns sprichst. Wir haben nichts, was wir bringen können, nur unreine Kleider. Wenn wir unser Leben betrachten, dann ist da nicht viel, auf das wir überhaupt stolz sein können. Aber wenn wir dich betrachten, dann gibt es sehr viel, wessen wir uns rühmen können. Wenn wir auf uns schauen, dann wissen wir vielleicht nicht, wie wir gerettet werden können. Aber wenn wir auf dich schauen, Herr Jesus, dann wissen wir nicht, wie wir verloren gehen können. Sondern wir auf dich schauen und danken dir, dass du all das für uns tust und dass wir mit dir kooperieren dürfen. Und danken dir, dass du zu uns gesprochen hast. In deinem Namen beten wir, Jesus. Amen.